Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Reinhard Göbel. Und ich gehe heute mit Ihnen auf Entdeckungstour in das Oratorium der Messias von Georg Friedrich Händel. Und dieses Oratorium ist seit seiner ersten Aufführung 1742 eines der großen, wichtigen Werke, vielleicht sogar das bedeutendste Vokalwerk, was wir heutzutage auf der Bühne haben. Für mich persönlich als Musiker hat dieses Werk eine ganz entscheidende Bedeutung, eben dadurch, dass es neben den Vokalwerken von Johann Sebastian Bach an erster Stelle figuriert. Und so ist das auch im 18. und im 19. Jahrhundert gewesen. Selbst Wolfgang Amadeus Mozart war sich nicht zu schade, dieses Stück für eine Privataufführung in Wien zu bearbeiten. Und später wurde diese Version gedruckt und das ganze 19. Jahrhundert übergespielt. Heutzutage macht man den Messias in seiner vermutlichen Urversion nur mit einem Streichorchester und nicht mit dem modernen Beisatz von Oboen, Flöten, Klarinetten. Aber gehen wir in medias res, hören wir uns gleich die Ouvertüre an. Beginn der Ouvertüre zum Messias. Und schon früh hat man Mangel gespürt in einer gewissen Weise und den auch schriftlich zum Ausdruck gebracht. Ich lese vor von Charles Burney: Die Ouvertüre zum Messias ist zwar ernsthaft und feierlich, sie schien mir aber immer trockener und in der Aufführung weniger interessant zu sein als die übrigen Händelschen Ouvertüren. Aber die Stärke, der Nachdruck und die Würde, die jeder Zug der Melodie sowohl als jede Masse von Harmonie durch dies bewundernswürdige Orchester erzielt, brachten dieselbe Wirkungen hinein, die sich nicht beschreiben lassen. Doch, natürlich kann man das beschreiben, was hier Sache ist. Die Menschen im 18. Jahrhundert, sie kennen Händel, Opern, prachtvolle Ouvertüren. Sie werden bei Beginn des Stückes unter Umständen schockiert gewesen sein und gedacht haben, das ist aber ein bisschen altmodisch. Ich hoffe, dass es später hier etwas moderner wird. Das wird es natürlich, aber das Altbackene und das Rückblickende der Ouvertüre ist, dass auf das große barocke Farbenspiel nahezu grundsätzlich verzichtet wird. Das Grave besticht eben durch seine tiefe Ernsthaftigkeit und auch durch seine harmonische Schlichtheit. Wir sehen von vornherein die Bipolarität zwischen Oberstimme und Unterstimme. Wir haben einen Saltus Doriusculus. Da ist der nächste Saltus Doriusculus. Also, die Wirkung barocker Kompositionen beruht auf dem Gebrauch von Dissonanzen, entweder im horizontalen Bereich oder aber im vertikalen Bereich. Das gehört sozusagen nicht nur zum Handwerk, sondern auch zur persönlichen Schreibart. Da gewinnen Sie Ihren Personalstil. Es ist E-Moll. Wir kennen E-Moll aus dem Eingangschor der Matthäus-Passion. Matteson, ein Freund Händels, schreibt über E-Moll: E-Moll kann wohl schwerlich was Lustiges beigelegt werden, weil es sehr pensiv, tiefdenkend, betrübt und traurig zu machen pfleget, doch so, dass man sich dabei noch zu trösten hoffet. Etwas Hurtiges mag wohl daraus gesetzt werden, aber das ist darum nicht gleich lustig. Etwas Hurtiges wird natürlich hier in diesem Falle auch gesetzt, nämlich mit dem zweiten Teil, also mit der Fuge. Bei der Fuge ist interessant, dass das viertaktige Thema nur in drei Stimmen durchgeführt wird, obwohl vier dort sitzen. Die Bratsche hat nämlich nie einen obligaten Einsatz und im Wesentlichen spielt sich das musikalische Geschehen wie in einer richtigen französischen Ouvertüre zwischen Oberstimme und Bass ab. Händel hat dieses Oratorium 1741 geschrieben, 1742 aufgeführt. Es ist in drei Teile geteilt, wobei der erste Teil die Prophezeiung des Messias und seine Ankunft in der Welt zeigt. Der zweite Teil dreht sich um die Passionsgeschichte und um das Wiederauferstehen Jesu. Und der dritte Teil ist ein ganz klein wenig mehr auf uns. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also die Gewissheit, dass das prophezeite Heil eben durch Jesu Leidensgeschichte auch jeden Einzelnen von uns treffen wird. Das Oratorium der Messias ist unglaublicherweise innerhalb von 3 Wochen entstanden. Wir kennen genau die Daten, weil Händel drüber geschrieben hat, begonnen dann und dann, geendet dann und dann, zweiten Teil dann und dann, geendet dann und dann. Jetzt müssen wir uns noch fragen, hat er auch am Sonntag komponiert? Also mich jedenfalls bewegt die Frage. So, und dann hat er 2 Tage, wird gesagt, 2 Tage hat er dann gebraucht, um die Partitur auszufüllen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. So, wir schlagen die Seite rum. Wir waren jetzt in E-Moll, sehr würdig, durchaus hurtig, aber darum nicht gleich lustig. Und jetzt geht die Sonne auf. Keine Modulation, sondern nur ein Farbwechsel von E-Moll nach E-Dur. Also sozusagen der hellsten Tonart, die man überhaupt im 18. Jahrhundert verwendet hat. Und finden gleich zu Beginn eine Streichertechnik, die deutsche Komponisten des 17. Jahrhunderts angewendet haben. Das Bogenvibrato, also anstelle von langen Akkorden, jetzt Bogenvibrato, um das Zittern des Herzens oder um die Bebung, die Bedeutung des Textes hervorzuheben. Der Tenor, ich habe die deutsche Version vor mir, und die dann tröstet, heißt im Englischen ist es comfort thee. Über dieses kleine Wort, über comfort thee, oder tröstet, wie es in der deutschen Version dann heißen wird, kommen wir zu einem Problem, was uns beim Messias also auf Schritt und Tritt verfolgt und Teil des Erfolges und Teil des späteren Misserfolges ist. Was ist der Erfolg? Der Erfolg ist, dass es seit Mozart in einer deutsch textierten Version gedruckt war, dieses Werk, und man das ganze 19. Jahrhundert und im Grunde genommen bis 1960 in deutscher Version aufgeführt wurde, sodass der Hörer und die Hörerin die Texte verstehen konnten, während das heute in der sogenannten Originalsprache doch mehr musikalisch dekoriert Charakter hat und man eigentlich gar nicht weiß, was singen die da. Also man streckt sozusagen als Hörer alle 4 von sich und lässt sich von der Musik irgendwie mittragen, aber die textliche Verbindung ist uns verloren gegangen, dadurch, dass das Stück nicht in unserer Originalsprache, in unserer Muttersprache abläuft. Das Besondere vom Messias, auch das ist für die Zeitgenossen eben ganz wichtig, also für das zeitgenössische Hören, ist, dass wir hier einen Tenor haben. Wenn Sie an die italienische Oper in London denken, dann haben wir als Personal in der italienischen Oper immer eine Masse von Sopranisten und Sopranistinnen. Aber Tenöre gab es relativ selten. In Deutschland, in der Kirchenmusik, haben wir das natürlich, dass wir diese strahlenden Männer haben. Und bei Johann Sebastian Bach dann eben auch den Evangelisten. Aber für ein italienisch orientiertes Publikum war das eine absolute Neuigkeit, dass das ein Tenor singt. Also die textliche Grundlage für die erste Arie ist, dass man den Weg glätten sollte für den Messias, also ihm keine Steine in den Weg zu legen. Und das wird jetzt folgendermaßen gestaltet. Also auf diese Bildhaftigkeit der Kompositionssprache konnte man nicht verzichten. Wir sehen im Messias, das wenige Plätze ausgenommen, Händel fast grundsätzlich rezitativ, Arie, Chor aufbaut. Das ist jedenfalls das, wo das Publikum von Anfang an konditioniert wird und was im Grunde genommen auch für den Erfolg des Stückes jahrhundertelang verantwortlich war, nämlich der großflächige Einsatz eines Chores. Bei Johann Sebastian Bach kommt der Chor am Anfang und am Ende. In einer Kantate des Weihnachtsoratoriums gibt es dann den Chor der Engel, der also eingeschoben ist, und ansonsten ist das ganz sparsam für den Chor. Und hier bei Händel haben wir etwa 35 Chöre, die man auch als Dirigent nicht alle im Kopf haben kann, sondern wenn man umschlägt, ah, jetzt kommt der Chor und so weiter. Und das gehört auch irgendwie zum Stück dazu, dass das immer frisch bleibt, dass da so viel drin ist, dass man sich gar nicht an alles erinnern kann, weil man sonst ein wandelndes Lexikon zum Messias wäre. Aber wissen Sie, meine Damen und Herren, was mich so in Bewunderung versetzt, ist, dass er sich ja, bevor er überhaupt ans Werk gegangen ist, klar sein musste darüber, was setze ich wie? Wie erreiche ich Textverständlichkeit? Wie gebe ich auch als Komponist eine unvergleichliche, unübertreffliche Visitenkarte ab? Und da, beim barocken Komponieren, macht das immer Klick. Sozusagen, wenn ein alttestamentlicher Text in seiner Predigt- und Wahrheitfunktion, wenn der musikalisch herausgehoben werden soll, dann wird er meistens auf einem Ton, auf einem Rezitationston gesungen. Und das haben wir hier, also dass der Bass sehr häufig eben dieses das so macht. Wir haben dann den Orgelpunkt im Sopran. Und dann werden die Schlussworte werden ganz besonders markant herausgestellt. So dass der Hörer dabei erzittert. Gesprochen hart. Also durch das Adagio wird diesen Worten so eine unglaubliche Würde unterlegt.